Was geschieht an Pfingsten? Das fragen wir heute im Katechismus bei Radio Horeb und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Was geschieht an Pfingsten? Darüber Gedanken heute von Claudia Spärlich, der Autorin und Bloggerin aus Berlin, die gerade wieder mit ihrer neuen Veröffentlichung, mit ihrem neuen Buch Die Befreier für Aufmerksamkeit in der katholischen Szene sorgt. Was geschieht an Pfingsten? 50 Tage nach seiner Auferstehung spendet der verherrlichte Jesus Christus an Pfingsten den Geist in Überfülle. So das Kompendium des Katechismus. Er macht ihn als göttliche Person offenbar, so dass die heilige Dreifaltigkeit voll und ganz offenbart ist. Die Sendung Christi und des Geistes wird zur Sendung der Kirche. Diese Sendung besteht darin, das Mysterium der Gemeinschaft der Dreifaltigkeit zu verkünden und auszubreiten. Wir haben, so zitiert der Katechismus die byzantinische Liturgie, wir haben das wahre Licht geschaut, wir haben den himmlischen Geist erhalten, wir haben den wahren Glauben gefunden. Wir beten die unteilbare Dreifaltigkeit an, denn sie hat uns errettet. Pfingsten. Was ist da eigentlich passiert? Was geschieht an Pfingsten? Hören Sie nun eine pfingstliche Katechese, eine Katechese zu Pfingsten von der Autorin und Bloggerin Claudia Spärlich.
Der Heilige Geist ist die vernachlässigte Person der Trinität. Er wird von vielen Christen achselzuckend den Charismatikern überlassen. Er ist schwer vorstellbar. Die Heilige Schrift beginnt mit den Worten: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Er schwebte über den Wassern und da lassen wir ihn gern schweben, ungreifbar wie Dampf. Man kann den Schöpfergeist in der Tat nicht greifen, aber anders als Dampf ist er nicht flüchtig, sondern ewig. Er ist die unentwegt schöpferische Person der Trinität, die Dynamik Gottes, die wachrüttelt und besänftigt, mahnt und tröstet. Das hier benutzte Wort Ruach kann mit Geist, Atem oder Wind wiedergegeben werden. Gottes Atem schwebte über dem Wasser, Gott wehte über dem Wasser, Gottes Geist ist dynamisch wie Wind, es gibt keinen stillstehenden Wind. Er ist das Lebenszeichen Gottes. Schöpfung kann nicht ohne Geist geschehen. In Genesis 2,7 lesen wir: Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Hier steht nicht Ruach, sondern Nesama. Für Gottes- und Menschenatem gibt es verschiedene Wörter. Erst in späteren biblischen Texten, in der Weisheitsliteratur, steht Nesama auch für Gottes Geist. Der geschöpfliche Lebensatem hat mit Gottes Anhauch zu tun. Wenn Gott dem Menschen Nesama einhaucht, dann muss er selbst Nesama haben. Etwa so kann man sich den sprachlogischen Grund hierfür vorstellen. In Numeri 4,25 heißt es: Der Herr kam in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von der Ruach, die auf ihm ruhte, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in prophetische Verzückung, die kein Ende nahm. In Sacharja 4,6 lässt der Herr uns wissen, wodurch alles Große und Gute geschieht. So lautet das Wort des Herrn an Serubabel: Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meine Ruach, durch meinen Geist. Vom Geist Gottes ist im Alten Testament oft die Rede, noch viel öfter im Neuen Testament, das ihn mit dem griechischen Wort Pneuma benennt, Geist, Atem, Hauch, also mit einer recht genauen Übersetzung von Ruach. Beschrieben wird er als lebensspendend, zum Guten und zur Freude bewegend, antreibend. Der Geist Gottes bewirkt die Schwangerschaft der Jungfrau Maria. Er lässt Maria, Elisabeth, Simeon und Hanna über den Messias jubeln. Im Markus-Evangelium ist gleich zu Beginn in gedrängter Form von Ankündigung, Manifestation und noch rätselhaftem Heilswirken des Heiligen Geistes die Rede. Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes der Täufer wird hier als der angekündigte Gottesbote vorgestellt, ein Asket und Mahner, der großen Zulauf hat und sich seiner Kleinheit bewusst ist. Der Täufer weiß, wie notwendig Umkehr und Vergebung sind, und er weiß, dass er der Vorläufer des Messias ist. Er ahnt schon die Sendung des Heiligen Geistes, und er darf nicht nur Jesus taufen, sondern auch eine Manifestation des Geistes erleben. Wir lesen weiter bei Markus. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Der Heilige Geist hat öffentlich gemacht: Jesus ist Sohn Gottes, Gott hat an ihm Gefallen. Unmittelbar darauf bewegt er eben diesen geliebten Sohn zu einer Zeit der Vorbereitung. Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. In der Apostelgeschichte begegnet der Auferstandene den Jüngern und bestätigt die Verheißung des Täufers: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Eindringlich sagt er, wozu der Heilige Geist sie befähigen wird und wozu nicht. Er stellt klar: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Damit ist Jesu unverhüllt körperliche Anwesenheit auf der Erde vorbei. Er wurde vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Zwei Männer in weißen Gewändern, die Bibel lässt offen, ob es Engel oder geistbegabte Menschen sind, sind plötzlich da und versichern, dass er vom Himmel wiederkommen wird. Darauf dürfen wir uns verlassen, auch wenn sein unmittelbar vorhergesagtes Wort weiterhin gilt, dass wir Zeiten und Fristen nicht wissen dürfen. Und weiter heißt es: Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben, Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte wird das von Johannes dem Täufer vorausgesagte Ereignis beschrieben. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, »Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören, Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden.« Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, »Was hat das zu bedeuten?« Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Ein Brausen in den Lüften, Flammen, die sich auf den Häuptern der ersten Christen niederlassen und dort nicht etwa sengenden Schaden anrichten, sondern ein allgemeines Verstehen bewirken, ein Sprachenwunder, einen vielstimmigen, polyglotten Jubelschrei. Petrus, der spontane, zuweilen unüberlegt handelnde Jünger, wird wie alle anwesenden Jünger, wie die ganze junge Gemeinde überwältigt von einer plötzlich ausbrechenden, flammengleichen Freude, der jubelnden Gewissheit, Jesus Christus, der Auferstandene, der zum Vater heimgekehrte, der unseren Blicken entzogene, lebt unter uns, mit uns, er ist uns nah, er will, dass wir ihm nah sind. Allen wird eine feurige Erleuchtung zuteil, Sprachbarrieren sind plötzlich irrelevant, jeder preist Gott und jeder versteht, dass alle Gott preisen. Man denke, da trifft sich so ein frommes Grüppchen im ersten Stock, seltsame Leute, deren Anführer keine 2 Monate vorher vor den Augen seiner Mutter gekreuzigt wurde, und plötzlich werden die laut, man hört es im ganzen Haus, irgendetwas Unbegreifliches. Eine Welle von reiner Freude füllt jeden Winkel. Das kann auf Außenstehende auch erschreckend wirken. Möglicherweise rennen diese komischen Vögel, einschließlich der Mutter des Gekreuzigten, vor Freude auf die Straße oder rufen laut aus den Fenstern. Jedenfalls wird das Treffen im Obergemach auf einmal zum stadtbekannten Ereignis. Da trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden, ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist ja erst die 3. Stunde am Morgen. Petrus kommentiert mit entwaffnender Ehrlichkeit. Die sind nicht betrunken, nicht um 9 Uhr früh, das ist weit überzeugender als ein pikiertes »Wir trinken niemals«. Nun fährt er fort, indem er offenbar aus dem Stegreif als frommer und bibelkundiger Jude zitiert, sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen, und sie werden Propheten sein. Ich werde Wunder erscheinen lassen droben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmenden Rauch. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche Tag. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Die moderne Exegese behauptet ja gerne, alles, was genaues Schriftzitat ist, kann nicht von Petrus gesagt sein, weil der ein einfacher Fischer war und kaum lesen und schreiben konnte. Aber ein Analphabet, der oft in die Synagoge geht, wie der fromme Jude Petrus es sicher tat, lernt die immer wieder rezitierten Texte über das Gehör auswendig. Selbstverständlich kannte Petrus Teile der Schrift auswendig, by heart, wie es auf Englisch so treffend heißt. Gerade dieser Text mag sich einem Menschen, der sehnsüchtig auf den Messias wartet, gut einprägen. Es folgt ein kurzes, eindringliches Bekenntnis zu Jesus als dem Messias, wobei hier das Wort Messias, Gesalbter, nicht benutzt wird, sondern nur ganz schlicht von Jesus aus Nazareth, Jesus dem Nazuräer, die Rede ist. Das Wort Nazuräer ist in der Tat gleichbedeutend mit Nazarener. Die oft behauptete Bedeutung Naziräer, das waren asketisch lebende Gottgeweihte, ist unzutreffend. Die Wörter werden im Hebräischen deutlich unterschiedlich geschrieben. Auch ist Jesu Lebensweise ganz anders als die der Naziräer. Israeliten, hört diese Worte. Jesus, den Nazuräer, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Vielleicht ist Petri Tonfall hier doch wieder so, dass man ihn zumindest für etwas beschwipst halten könnte. Aber in jüdischer Tradition mit der Schrift argumentierend fährt er fort. David nämlich sagt über ihn, ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge, und auch mein Leib wird in sicherer Hoffnung ruhen, denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm den Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus, er gibt ihn nicht der Unterwelt preis und sein Leib schaut die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. David ist nicht zum Himmel aufgestiegen, vielmehr sagt er selbst, es sprach der Herr zu meinem Herrn, setze dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jetzt ist allen klar, dass Petrus nüchtern ist. Kein Betrunkener schafft so eine Rede aus dem Stegreif. Die Zuhörer sind beeindruckt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, »Was sollen wir tun, Brüder?« Petrus antwortete ihnen, »Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird.« Die in der örtlichen wie zeitlichen Ferne sind wir. Die Verheißung und damit das Pfingstwunder gilt uns und will uns mitten ins Herz treffen, so wie es damals die eben noch spöttelnden Umstehenden traf und zu einer Klarheit verhalf, gegenüber der die weltliche Vernünftelei sich als behäbig dumpfes Spießertum herausstellt. Unser Bibelverständnis ist über viele Jahrhunderte von den Künsten unterstützt und manchmal auch vermasselt worden. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir das Pfingstereignis zu zahm denken. Denn die bildende Kunst hat viele schöne Darstellungen des Pfingstwunders geschaffen, aber sie sehen immer so zivilisiert aus. Mir fehlt das Kunstwerk, das Maria und die Jünger in lautem, überschwänglichem Jubel zeigt, mit hochgereckten Armen tanzend und jauchzend ausgeflippt vor Freude, so dass die Vermutung wohl betrunken verständlich ist und das, ohne dass der Künstler es an deutlicher Ehrerbietung gegenüber den Heiligen fehlen lässt, also Michael Triegel, Bert Gerresheim, irgendwer. Damals wie heute ist es nicht immer für jeden auf den ersten Blick erkennbar, ob jemand vom Heiligen Geist oder vom Weingeist erfüllt ist. Aber an den Früchten wird man erkennen, um welchen Geist es sich handelt. Die 9 Früchte des Heiligen Geistes sind laut Paulus im Brief an die Galater: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die katholische Kirche kommt auf 12 Früchte, indem sie Geduld, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit dazu zählt, die nah verwandt, aber nicht identisch sind mit Langmut und Selbstbeherrschung. Keine dieser Früchte gibt es aus anderer Quelle, auch wenn es auf den ersten Blick verwechselbare, faule Früchte gibt, die nicht vom Heiligen Geist stammen: Gier statt Liebe, Schadenfreude statt Freude, Unterdrückung statt Friede, Resignation statt Langmut, Heuchelei statt Freundlichkeit, Manipulation statt Güte, Abhängigkeit statt Treue, Gleichgültigkeit statt Sanftmut, Kälte statt Selbstbeherrschung, Trägheit statt Geduld, Verzagtheit statt Bescheidenheit, Verklemmtheit statt Enthaltsamkeit. Es gilt, den Heiligen Geist von üblen Geistern zu unterscheiden. Zu dieser Unterscheidung hilft er uns selbst.
Im heutigen Katechismus hörten Sie Claudia Sperlich. Claudia Sperlich ist Autorin, Übersetzerin, Bloggerin. Ihr Blog ist katholischlogisch.wordpress.com. Sie hat hier heute eine Katechese zu Pfingsten gehalten. Und die gibt's natürlich als Audiomitschnitt auf einer CD beziehungsweise im Radio Horeb Podcast- und Downloadbereich. Horeb.org ist der Online-Auftritt von Radio Horeb. Horeb.org. Am Anfang habe ich es schon angedeutet, zu den vielen Büchern, die Claudia Sperlich bereits veröffentlicht hat, hat sich nun ein weiteres dazu gesellt, nämlich 13 Geschichten von Verwandten, Nachbarn und anderen Dämonen, die Befreier. 13 kurze Geschichten, in den Worten von Claudia Sperlich, Geschichten über Dinge, die besser nicht geschehen wären, teils realistisch, teils dystopisch, mit Gruselanteilen. Mit diesen Geschichten, so formuliert es der Kolumnist und Blogger Tobias Klein in diesem Buch, gelingt Claudia Sperlich die Balance zwischen Unterhaltung und Tiefsinn, und darin, wichtig hier zu erwähnen, spielt auch der katholische Glaube der Autorin immer wieder eine Rolle, mal ganz offen, mal eher durch die Hintertür, so Tobias Klein. Die Befreier, 13 Geschichten von Verwandten, Nachbarn und anderen Dämonen, das Buch von Claudia Sperlich. Hinweis auf dieses wie natürlich auch auf die anderen Bücher von Claudia Sperlich gibt's im Infofeld zur Sendung beziehungsweise beim Hörerservice von Radio Horeb, der weiß da auch Bescheid. Den Gesang in dieser Sendung haben natürlich die Kundigen erkannt. Es war die Pfingstsequenz Veni Sancte Spiritus. Die hat Claudia Sperlich in einer eigenen Fassung übersetzt. Und mit dieser Pfingstsequenz in der Übersetzung von Claudia Sperlich klingt nun diese Sendung aus. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.
Von Stephen Langton stammt die Pfingstsequenz. Ich lese sie in meiner Übertragung. Komm, du Heiliger Geist, send vom Himmel herab einen Strahl deines Lichtes. Komm, du Vater der Armen, komm, du Geber der Gnaden, komm, du Leuchte der Herzen. Bester Tröster bist du, süßer Gastfreund der Seele, du bist süße Erquickung. Du bist Ruhe in Arbeit, du bist Linderung in Hitze, du bist Trost in Betrübnis. O du seligstes Licht, Herzenstiefe erfülle derer, die dir vertrauen. Ohne dein Wollen kann nichts im Menschen bestehen, nichts bestehen ohne Schaden. Was befleckt ist, das wasche, was vertrocknet ist, tränke, was verwundet ist, heile. Was verhärtet ist, biege, was erkaltet ist, wärme, was verirrt ist, das lenke. Deinen Treuen gewähre, die auf dich sich verlassen, sieben heilige Gaben. Gib die Wohltat der Tugend, gib ein heiliges Sterben, gib die ewige Freude.